Danke vielmals, Barbara. Heute ist Sabbat. In der Sabbatschulgruppe hat jemand gesagt, ach, ich freue mich, dass heute Sabbat ist. Und mein Mann, Raguel und ich freuen uns auch, dass wir mit euch heute dürfen Sabbat feiern. Warum freuen wir uns so sehr, dass heute Sabbat ist? 6 Tage in der Woche werden wir konfrontiert mit Informationen aus der ganzen Welt. Und das hat eigentlich wenig Erfreuliches. Meistens ist es so mit Nachrichten über Krieg, über Krankheiten, über Hungersnöte, über Verfolgungen, Korruptionen und. Unser ältester Sohn hat mir letzten Abend angerufen und im Gespräch hat er mir gesagt, weißt du, Rosa, seit Corona höre ich keine Nachrichten mehr, weil das zieht einem nur runter. Also hat es der liebe Gott doch gut gemeint, dass er uns den Sabbat schenkt, dass wir uns mit seinem Wort befassen dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Geschwister, aber seit dem 19. Jahrhundert die industrielle Revolution startete, hat sich die Welt rasant verändert. Als dann noch die mobile und die digitale Metamorphose folgte, gab es gar kein Halten mehr. Ein Mensch, der aus vorindustrieller Zeit zu uns käme, fände er sich wohl kaum mehr zurecht. Und auch wir haben längst alles aus den Augen verloren, was sich hinter den Kulissen tut. Die Zukunft steht auch heute schon wieder in den Startlöchern. Und ich möchte euch etwas zeigen. Weiß jemand, was das bedeutet? Ich wusste es auch nicht, bis ich im Internet recherchierte. Aber ich war ziemlich erfreut, dass ich das eigentlich gesehen habe. Weil ich kann jetzt einiges auch ein bisschen einordnen. Das sind Megatrends. Megatrends benennen und beschreiben komplexe Veränderungsdynamiken. Und sie sind ein Modell für den Wandel der Welt. Dieses Bild beschreibt Megatrends ganz gut. Denn Megatrends entwickeln sich zwar langsam, sind aber enorm mächtig. Sie wirken auf allen Ebenen der Gesellschaft und beeinflussen die Grundlage für Entscheidungen in der Wirtschaft, in der Politik und im persönlichen Leben. Zeithalber möchte ich nur auf 3 der insgesamt Megatrends eingehen. Mal schauen, ob ich da den Pointer erwische. Das da. Das ist der Megatrend der Digitalisierung und ist das dominante Grundmuster des gesellschaftlichen Wandels im 21. Jahrhundert. Das Prinzip der Vernetzung auf Basis digitaler Infrastrukturen. Und ich denke, in der letzten Zeit hören wir ja oft von der künstlichen Intelligenz. Und die wird uns vielleicht so überrollen, bevor überhaupt die Rahmenbedingungen und die Regelungen dafür gesetzt sind. Vernetzte Kommunikation verändern unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften grundlegend. Sie bringen neue Lebensstile, Verhaltensmuster und Geschäftsmodelle hervor. Ein zweites Lebensmuster ist das. Habt ihr eine Ahnung, was das aufzeigen könnte? Ja, genau. Ein Megatrend der Gender Shift. Die tradierten sozialen Rollen, die Männer und Frauen in der Gesellschaft zugeschrieben werden, verlieren an gesellschaftlicher Verbindlichkeit. Das Geschlecht verliert seine schicksalshafte Bedeutung, ruft veränderte Rollenmuster hervor und sorgt für einen radikalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer neuen Kultur des Pluralismus. Betrifft uns heute. Dann gibt es noch diesen Megatrend. Was denkt ihr, könnte das sein? Also ich erwarte nicht, dass ihr das wisst, gell? Ist eine Person. Der Megatrend der Individualisierung. Im Megatrend Individualisierung spiegelt sich das zentrale Kulturprinzip der aktuellen Zeit, also auch wieder der heutigen Zeit. Selbstverwirklichung innerhalb einer einzigartigen, gestalteten Individualität. Er wird angetrieben durch die Zunahme persönlicher Wahlfreiheiten und individueller Selbstbestimmung. Habt ihr das gehört? Es wird angetrieben durch die Zunahme persönlicher Wahlfreiheiten, also ich will entscheiden, was mit mir passiert und wohin ich gehe. Ich denke, das hört ihr doch oft auch, dass die Menschen sich fragen, wohin steuert das Ganze? Große Unsicherheiten, die haben wir heute auch in der Sabbatschule gehört, Irritationen, Angst vor der Zukunft nehmen immer mehr zu. Letzten Mittwoch äußerte sich eine Frau mir gegenüber so: Ich möchte wissen, wie das mit mir weitergeht, was auf mich zukommt. Wissen du und ich es? Aber eines wissen wir ganz gewiss. Und damit möchte ich nun überleiten, überhaupt zu meinem Predigtthema, nämlich Es will nicht, wie ich will. Niemand, der zu Jesus kommt, wird abgewiesen. Das Gefühl, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen, wer einen wie empfängt und was einen dahinter erwartet, dies kennen wir doch alle. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir von der Haustür von Freunden stehen, ein warmes Willkommen erwartend, oder vor der Tür einer Arztpraxis eine niederschmetternde Diagnose erwartend. Denken wir noch etwas weiter an weniger sichtbare Türen und Tore, zum Beispiel die Grenzen unseres Landes. Ich bin mir sicher, dass kaum einer der aus Afghanistan geflüchteten Menschen, der hoffnungsvoll den weiten Weg an unsere Grenze auf sich genommen hat, damit rechnet, dass hinter dieser Tür keine sichere Bleibe auf ihn wartet. Wenn es gut kommt, erhält er vielleicht ein F für vorläufig aufgenommen oder mit großer Wahrscheinlichkeit ein abgelehntes Gesuch und damit die Abweisung. Türen können trennen oder verbinden. Jesus hat durch seine Taten die Türen geöffnet. Wie durch einen Spalt konnten die Menschen etwas von Gottes Herrlichkeit sehen und sein Wirken erkennen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, 37, B. Sie haben erlebt, wie Jesus am Tag zuvor mit 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen satt gemacht hat. Und jetzt standen sie vor einem neuen Rätsel. Wie ist dieser Jesus, ohne ins Boot zu steigen, auf die andere Seeseite gekommen? Und sie reisen ihm nach, quer über den See. Sie kommen voller Fragen, um ihn zu löchern. Die einen wollen ihn nach dem Erlebten zum König machen, Johannes 6, 14 und 15. Sie sind der festen Überzeugung, dass er der Messias sein muss. Denn in jüdischen Quellen lesen wir, dass wenn der Messias kommt, wieder Manna vom Himmel fällt. Doch Jesus stößt sie da, geht also euphorisch kommen, erstmal vor den Kopf, indem er sie durchschaut. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ich vor dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Johannes 6, 26. Die Menschen erwarten hinter der Tür des Messias ein Schlaraffenland. Brot in Fülle und immer satt sein. Vor lauter festgefahrener Messias-Erwartungen können ja wollen sie nicht mehr sehen, wozu sie diese Zeichen erlebt haben. Nämlich als Hinweis darauf, dass dieser Jesus wirklich der vom Himmel herabgekommene Gottessohn, das wahre Brot des Lebens ist. Und er lädt sie ein mit den Worten: Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 6, 35. Sehen, kommen und glauben gehören für Johannes untrennbar zusammen. Er ist der festen Überzeugung, dass das Wirken Jesu allein dazu dient, dass Menschen in Vertrauen auf ihn setzen. Bei keinem der sieben beschriebenen Wunder im Johannesevangelium finden wir einen vorausgehenden Glauben, der dann ein Wunder zu sehen bekommt. Es ist umgekehrt. Durch das Sichtbarwerden von Gottes Herrlichkeit und Wunder entsteht der Glaube an Jesus. Aber müssen wir nicht sagen, Glaube kann das Resultat eines vorher erlebten Wunders sein, muss es aber nicht. Jesus selbst sagt über seine galiläischen Zuhörer: Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Johannes 6, 36. Was Jesus tut, ruft Glauben, aber auch Unglauben hervor. Dabei ist Unglaube weder Unwissenheit noch Unvermögen, sondern bewusste Ablehnung dessen, was offensichtlich geworden ist, dass dieser Jesus Gottes Sohn, ja Gott selbst ist. Sünde, das, was uns von Gott trennt, ist also bei Johannes unser Unglaube, wenn wir Jesus als den von Gott Gesandten nicht anerkennen und abweisen. Wie muss es Jesus zumute gewesen sein, als er bloß einen Tag nach seinem Brotwunder, das so viele begeistert hatte, erleben musste? In Johannes 1, Vers 10: Jesus war in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus, der Schöpfer, wurde von den Menschen nicht erkannt. Die Welt, die Jesus selbst kreierte, erkannte ihn nicht. Gott kommt und die Menschen lehnen ihn ab. Und im Vers 11 sagt er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dieser Vers spezifiziert die Tragödie Jesu und erklärt, dass kennen meint erwarten, was sich in Glauben umwandelt. Sein Eigentum, in Johannes Vers 11, ist wie ein kleiner Zirkel im größeren Zirkel, nämlich der ganzen Welt. Sein Eigentum meint das Volk Israel, sein Bundesvolk. Was Johannes hier beschreibt, ist die Zurückweisung des Messias durch die meisten Juden, aber nicht die Zurückweisung der Israeliten durch den Messias. Und Vers 12 erklärt: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Barbara hatte mich gefragt, ob ich einen Eingangstext habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte schon einen, aber ich kann ihn nicht angeben. Und das hat einen bestimmten Grund. Ich hatte ihn vorhin gelesen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ich nur den einen Teil von diesem Text gelesen habe, nämlich den hinteren Teil. Johannes 6, 37 ist mein Leittext für diese heutige Predigt. Alle, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die erste Folie der Predigt war, wer zu mir kommt, den wird Jesus nicht abweisen. Aber wisst ihr was? Als ich den Text genauer gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es heißt, alle, die der Vater mir gibt und zu mir kommen. Es handelt sich hier also einmal um eine Komplementarität des Glaubens. Zwei Wahrheiten, die nebeneinander stehen, die scheinbar unvereinbar, jedoch beide unbestreitbar sind. Es bleibt ein Geheimnis, wie die beiden miteinander in Einklang gebracht werden können. Auch wenn dieser erste Teil des Texts meinen Verstand strapaziert, finde ich es doch unglaublich tröstlich, was ich da auf der Türinnenseite sehe. Da sagt Jesus, alle, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Dass ich gekommen bin, liegt also nicht an mir. Ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Ich habe ihn nur gefunden, weil er mich zuvor bereits gefunden hat. Nicht wegen meines großen Glaubens, weil ich Wunder oder Gebetserhörungen erlebe oder Gottes Gebote voll befolge, lädt er mich zu sich ein. Nein, ausschließlich und allein, weil Gott, der himmlische Vater, es so will. Der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir, der Vater, gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Johannes 6, 39. Der Vater zieht und wir kommen. Zu Charles Spurgeon, ich glaube Charles hat er geheißen, Spurgeon, einem bekannten englischen Prediger des 19. Jahrhunderts, kam einmal ein kritischer Gottesdienstbesucher und warf ihm vor: Du glaubst wohl, Christus ziehe unwillige Menschen an den Haaren herbei. Spurgeon antwortete: Gott zieht zwar niemanden an den Haaren herbei, aber er zieht ebenso kraftvoll an ihren Herzen. Ist das nicht wunderbar? Christus zwingt niemanden gegen seinen Willen zu ihm zu kommen. Wenn ein Mensch nicht errettet werden will, rettet ihn Christus nicht gegen seinen Willen. Doch der Heilige Geist zieht ihn, frei vom Druck, indem er ihn willig macht. Für uns nicht nachvollziehbar, geheimnisvoll kann er das menschliche Herz bewegen und den Willen in die entgegengesetzte Richtung wenden. Auf einmal wollen wir, was wir vorher nicht wollten, nämlich zu Jesus zu kommen und an ihn glauben. Jetzt haben wir den vollständigen Bibeltext. Das ist Gottes Werk, dass ihr an mich glaubt, den er gesandt hat. Was Gott an uns sehen möchte, ist Glaube, dass wir uns Vertrauen auf ihn setzen. Aber dieser Glaube wiederum ist keine Bemühung, keine Leistung, kein Werk unsererseits, sondern Gottes Werk in uns. Wir glauben, weil er uns den Glauben schenkt und wir kommen, weil er uns zieht. Ja, Jesu Einladung wirkt anziehend auf uns. Jesus sagt in Johannes 15, 14, bleibe mit mir im Gespräch, dann zeige ich dir den Weg. Vielleicht öffne ich eine Tür, die dir bisher verschlossen schien, oder ich führe dich in eine ganz neue Richtung. Denke daran, dass du niemals allein dastehst. Wir werden immer wieder erleben, dass auch dort, wo es menschlich aussichtslos scheint, Gott Jesus Menschen geschenkt hat und sie daher durch alle äußeren und inneren Hindernisse hindurchbrechen und zu ihm kommen. Seit einigen Wochen kommt ein junges Paar zu uns in die Gemeinde Wetzikon. Durch viele Beiträge im Internet, also diese Digitalisierung hat ja auch seine positiven Seiten, suchten sie die nächste SDA-Gemeinde. Voller Eifer wollten sie gleich sich unserer Kirche anschließen. Sie kommen treu jeden Sabbat und entschuldigen sich, wenn sie mal nicht kommen können. An einem Sabbat im Mai luden wir sie zu einem Mittagessen ein. Wir unterhielten uns wunderbar und mussten staunen, wie viel sie von der Bibel durch die Predigten im Internet wussten. Auch die Sabbatschule war ihnen bekannt, als sie zu uns kamen. Der Heilige Geist hat sie berührt und ihren Drang nach dem lebendigen Brot und Wasser gestillt. Ich bin überzeugt, dass sich viele, viele Menschen in der Zukunft durch die digitalen Plattformen, nicht nur durch das Internet, aber durch verschiedene digitale Plattformen der SDA-Gemeinden anschließen werden. Und auch wir selbst dürfen uns an die Zusage klammern. Erstens, mein Glaube ist ein Geschenk. Ja, ich selbst bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Und das nicht nur bei meiner Bekehrung, sondern jeden Tag neu. Zweitens, ich werde unter gar keinen Umständen jemals von ihm abgewiesen werden. Ich darf die Gewissheit haben, dass ich niemals abgewiesen werde. Zu ihm darf ich in Reue und Buße so kommen, wie ich bin. Alle Tage verspricht Jesus dir und mir. Die einzige Bedingung meinerseits ist, dass ich zu Jesus komme. Ege White schreibt in ihrem Buch In Heavenly Places auf Seite 187, Christus will für uns die Kraft und das Leben sein, die Weisheit und Heiligkeit. Gott ruft uns auf, den Lebensstil Jesus zu leben, damit die Welt davon erfahre. Wir können unseren Schöpfer ehren, wir können die Wissenschaft des geistlichen Lebens kennenlernen. Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in der Zukunft. Sein Ziel ist, unser Leben zu erfreuen, uns Gutes zu tun, uns zu motivieren und uns zu führen, Schritt für Schritt. Was Christus heute ist, ein glaubwürdiger Hohepriester, berührt mit unseren Schwächen, wird er ebenfalls in Zukunft und für ewig sein. Der lebendige Gott wird meine Freude sein, heute und in der Ewigkeit. Zitat Ende. Die Tür ist offen für jeden, der kommt. Das wahre Lebensbrot, das unser Hunger nach sinnerfülltem Leben stillen kann, bietet sich uns an. Wir dürfen eintreten in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, die es nur durch Jesus Christus zu haben gibt. Und das Beste, das kommt erst noch. Lesen wir zusammen Offenbarung 4, die Verse 1 bis 3. Offenbarung 4, Verse 1 bis 3. Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol. Und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie einen Regenbogen. Was sah Johannes in den Himmel schauend? Wie wir eben gesehen haben, ist es einfach wunderbar, diese Einladung. Er darf hinter die Tür schauen und sieht etwas übernatürlich Schönes. Johannes schaute nach dem Schreiben an die sieben Gemeinden in einer Vision die Ereignisse im Himmel. Eine Tür war geöffnet, er erhielt eine Einladung durch die erste Stimme, die wie eine Posaune erschall, um einen Einblick in die Panorama ähnlicher Form von seiner Zeit bis ans Ende der Welt zu erhalten. Das Zentrum bildete der Thron. Johannes war es nicht möglich, in menschlicher Sprache Gott zu beschreiben. Er konnte den Glanz des Lichtes um den Thron einzig mit Edelsteinen und dem Regenbogen beschreiben. Dieses brillante Licht der kostbaren Edelsteine erschien wie ein Regenbogen, der den Thron umgab, ähnlich wie bei Hesekiel 1,28. Der Regenbogen weist auf das Zeichen von Gottes Bund hin. Die Edelsteine und der Regenbogen sind die Garantien für die der Bundesverheißungen Gottes zu seinem Volk und der Glaubwürdigkeit der Erfüllung seiner Verheißungen. Ich möchte noch einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Buch Luzifers Agenda für die Endzeit. Es ist geschrieben von René Gehring, hat Zitate von Ellen White und Roger Morneau. Im Himmel werden die Erlösten erkennen, genauso wie sie auch erkannt worden sind. Die Liebe und Sympathie, die Gott selbst in sie gepflanzt hat, werden dort auf wahrhaftigste und zarteste Weise zur Entfaltung kommen. Die reine Gemeinschaft mit heiligen Wesen, das ungetrübte gesellschaftliche Leben mit den heiligen Engeln und den Gläubigen aller Zeiten, die ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und hell gemacht haben. Und das heilige Band, das alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, miteinander verbindet, tragen zum Glück der Erlösten bei. Ich empfehle dir und mir, dass wir immer wieder den Blick himmelwärts gerichtet halten, bis wir im neuen Paradies zusammen mit allen Himmelswesen anbetend vor Gott niederfallen und ihn loben und preisen und ihm danken. Kommst du mit bis zur himmlischen Tür? Ich wünsche dies für dich und mich. Amen.